Deutschlandfunk. Der Tag.
Während ich hier sitze und den Podcast aufzeichne, wird in Nordsyrien gerade mal nicht geschossen. Fallen gerade mal keine Bomben. Jetzt will ich nicht zynischer sein als nötig, aber das könnte ein paar Tage oder Stunden später schon wieder ganz anders sein. So fragil ist die Waffenruhe, die ja sowieso nur für ein paar Tage gelten soll. Weiß kein Mensch, wie sich das Ganze entwickelt. Ein hochexplosiver Konflikt zwischen der Türkei und der kurdischen Minderheit in der Region. Und zwar so explosiv, dass er sogar noch mehr als 3000 Kilometer entfernt ausgetragen wird. Hier bei uns auf deutschen Straßen. Fast jeden Tag wird da gerade demonstriert, seit dem 9. Oktober, seit dem Einmarsch der türkischen Truppen. Was können wir als Gesellschaft tun? Was muss vor allem die Politik tun, um da zu versöhnen? Die Frage, die muss sich auch der Sport gerade einmal mehr stellen. Also genauer gesagt die Fußballvereine, Verbände und auch die Fans. Das Stadion, das war ja nun schon immer auch Bühne für Meinungen und für die, die mobil machen wollen. Und dafür ist der Krieg in Syrien jetzt nur das aktuellste Beispiel. Türkische Nationalspieler, die auf dem Spielfeld das eigene Militär grüßen. Ist das legitim? Diese Art von Nationalismus, von Patriotismus auch, ausgerechnet gerade und ausgerechnet dort. Und steckt hinter der scharfen Kritik vielleicht sogar noch mehr, vielleicht sogar Rassismus auch. Der Tag am 18. Oktober 2019 mit Sarah Zerback. Hi. So ungefähr 3 Millionen türkeistämmige Menschen leben hier in Deutschland und mehr als 1 Million Kurden. Klar, dass die besonders emotional verfolgen, was sich in Nordsyrien gerade abspielt. Die sorgen sich um ihre Lieben, sind wütend und viele treibt es auf die Straße, um gegen die politischen und militärischen Manöver der jeweils anderen Seite zu demonstrieren. In ganz Deutschland, schwerpunktmäßig aber gerade in NRW, wo in den vergangenen Tagen auch Steine geflogen sind, Messer gezückt worden auch, also Menschen sind verletzt worden. Die nächste Großdemo findet in Köln statt, da werden bis zu 15.000 Menschen erwartet und viele, viele Sicherheitskräfte auch. Burak Çopur verfolgt das Ganze aufmerksam. Er ist Politikwissenschaftler und Türkei-Experte auch an der IUBH, an der Internationalen Hochschule Dortmund. Hallo ins Ruhrgebiet.
Hallo, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch. Mal Ihre Einschätzung als Experte. Wie sehr brodelt das denn aktuell zwischen Deutsch-Türkei-Stämmigen und Kurden hier bei uns in Deutschland?
Ja, die Beziehungen zwischen Deutsch-Türken und Deutsch-Kurden sind ja zum Teil sehr belastet, weil dieser Konflikt natürlich beide Seiten derzeit stark emotionalisiert und polarisiert. Diese Invasion der Türkei in Nordsyrien spaltet aber auch zugleich die türkeistämmige Community. Also eigentlich das, wovon Erdogan lebt, nämlich von der Spaltung und Polarisierung der türkeistämmigen in Deutschland.
Teile und herrsche.
So ungefähr. Und nicht umsonst wird dieser Konflikt über die Massenmedien und sozialen Netzwerke durch die Propaganda des Erdogan-Regimes weiter angeheizt. Was das friedliche Zusammenleben hier der unterschiedlichen Kulturen in Deutschland angeht, spielt Präsident Erdogan hier mit dem Feuer und gießt immer weiter Öl in dieses Feuer. Und das Ganze ist natürlich hochexplosiv.
Wie macht er das? Also was sind da so die die Muster, die greifen? Wie funktioniert das?
Naja, über die sozialen Netzwerke wird natürlich die Position der Türkei weiter verbreitet, aber auch natürlich über verschiedene Institutionen der Türkei hierzulande, aber auch über Moscheen, die hier die Kriegspropaganda der Türkei auch sozusagen in die türkische Community bringen. Und das Ganze wird sozusagen hier so aufgeheizt, dass die Menschen ja quasi mittlerweile sich Straßenschlachten leisten. Auf beiden Seiten gibt es leider Scharfmacher, sowohl auf der kurdischen Seite als auch auf der türkischen Seite.
Da haben wir auf der kurdischen Seite also Provokateure, die dann eher so dem militärischen Arm der PKK zugerechnet werden, also JPG beziehungsweise ja der verbotenen Arbeiterpartei, und auf der anderen Seite dann die rechtsextremen Türken, oder wer clasht da so aufeinander?
Ja genau, das sind im Prinzip die Scharfmacher und Provokateure auf beiden Seiten. Die einen zeigen den rechtsextremistischen Wolfsgruß der Grauen Wölfe, was natürlich die Kurden auf der anderen Seite zu Recht aufbringt. Und auf der anderen Seite werden dann von kurdischer Seite, von militanten Gruppen beispielsweise, ein Öcalan-Bild oder eine PKK-Fahne gezeigt, was wiederum die türkische Seite sozusagen auf die Palme bringt. Und hier bedarf es eigentlich im Prinzip Stimmen aus beiden Lagern, die hier auf die beiden Lager eskalierend wirken und das Ganze runterkühlen.
Die eskalierend, ja, würden Sie denn sagen, die deutschen Sicherheitsbehörden, die haben das im Griff jetzt in diesem ganz akuten Fall, wenn sich das so auf den Straßen austrägt, oder sind die überfordert?
Ich habe den Eindruck gehabt, dass die Sicherheitsbehörden, obwohl man diese Konflikte hat sehen kommen, relativ spät sozusagen gehandelt haben, beziehungsweise vielleicht auch überrascht wurden. Man muss natürlich auch sagen, dass einige Demonstrationen völlig spontan und unangemeldet stattgefunden haben. Aber ab jetzt müsste gelten, jede kurdische Demo muss bewacht werden, aber auch die türkischen Einrichtungen und türkischen Läden müssen auch beschützt werden.
Jetzt kocht der Konflikt natürlich gerade hoch. Klar, wer die Nachrichten verfolgt, der kommt ja um das Thema gar nicht rum, die türkische Militäroffensive. Aber so richtig überraschend ist das nicht. Also der Konflikt ist jetzt nicht neu, ne? Sie beobachten das ja seit Jahren.
Ja. Also für mich als Türkei-Forscher kommt diese Eskalation des Kurdenkonflikts in Deutschland natürlich nicht überraschend. Die Austragung des Kurdenkonflikts in Deutschland ist, wie Sie gesagt haben, ja nicht neu. Schon einmal kochte dieser Konflikt ja gerade in den 90er Jahren sehr hoch, als die PKK mit Autobahnblockaden und Selbstverbrennung Deutschland zum Kriegsschauplatz umwandelte. Aber jetzt mit der neuen und man muss sagen der dritten Militäroperation der Türkei in Syrien kommt das Fass jetzt in Deutschland wieder zum Überlaufen.
Die PKK ist ja nun inzwischen bei uns verboten. Die Bundesregierung hat jetzt auch natürlich sich im aktuellen Konflikt positioniert, versucht vor allem eben zu deeskalieren, aber hat eben unter anderem ja auch gerade Waffenlieferungen an die Türkei gestoppt. Was erwarten denn die Menschen hier von der deutschen Politik in diesem Konflikt? Haben Sie da mal so ein Stimmungsbild für uns?
Naja, wir sollten hier in Deutschland nicht vergessen, das Ganze ist auch ein deutscher Konflikt. Deutschland hat allein dieses Jahr der Türkei Rüstungsgüter in Höhe von 250 Millionen Euro verkauft, womit die Türkei größter Abnehmer deutscher Rüstungsgüter ist. Und da muss man sich nicht wundern, wenn wir die türkische Armee bis auf die Zähne hochrüsten, dass diese dann in Nordsyrien über die Kurden herfällt. Also wir sollten als Deutsche nicht immer so selbstgerecht mit dem erhobenen Zeigefinger auf andere zeigen und meinen, die Deutsch-Türken und Deutsch-Kurden sollten ihre Probleme doch gefälligst woanders austragen, sondern uns auch einmal an die eigene Nase fassen. Deutschland als Wirtschaftsnation ist hiermit verantwortlich. Es ist auch unser Konflikt.
Lassen uns da vielleicht mal auf einer Lösung rumdenken. Was müssen wir denn in Deutschland tun, um eben auch diesen Konflikt, der ja hier tausende Kilometer entfernt vom eigentlichen Kriegsschauplatz, der da aktuell stattfindet, was können wir tun, um da zu versöhnen und das in den Griff zu bekommen?
Ja, wir können im Prinzip unsere eigenen Hausaufgaben machen und vor der eigenen Haustür kehren. Wir brauchen hier dringend eine große Offensive in der politischen Bildung. Sonst laufen wir Gefahr, dass die politische Haltung auch vieler junger türkeistämmigen Migranten weiterhin durch die Türkei beeinflusst wird und diese Menschen in die Arme von Erdogan getrieben werden. Das heißt, in der politischen Bildung und Extremismusprävention darf man nicht kleckern, sondern muss jetzt klotzen und sollte auch massiv in diesen Bereich investieren. Es bedarf hier kluger und innovativer Konzepte in diesem Bereich. Ich denke, dass in unserer Migrationsgesellschaft es nicht mehr ausreicht, die Dinge allein mit der deutschen Brille zu betrachten. Im Geschichtsunterricht beispielsweise sollte man auch die Geschichte der Kurden oder den Völkermord an 1,5 Millionen Armeniern während des Ersten Weltkrieges auch im Lehrplan explizit verankern. Und was ganz wichtig ist, wir müssen auch die Kids und Jugendlichen dort abholen, wo sie sind, nämlich in den sozialen Netzwerken. Die Radikalisierung läuft zunehmend auch über das Internet ab. Hier bedarf es auch geschulter Fachkräfte, die beispielsweise in Projekt und Programm im Prinzip so eine Art aufsuchende Online-Arbeit leisten, also mitkommentieren, einmischen, aufklären, Wissen vermitteln. Und so können zum Beispiel auch Jugendliche, die sich insbesondere in diesen sozialen Netzwerken radikalisiert haben, abgefangen werden und mit Präventivmaßnahmen gegengesteuert werden.
Also Sie haben da jetzt schon praktische Beispiele genannt, also zum Beispiel dann eben auch moderieren diese in diesen Chats, in den Foren und das nicht einfach
Korrekt.
Unkommentiert
Richtig.
Lassen.
Genau. So kann man sich das vorstellen. Das ist sozusagen das eine in der Integrations- und Bildungsarbeit jetzt tatsächlich auch etwas zu tun, um hier vor Ort auch diesen Kurdenkonflikt abzumildern. Wir werden, also die Landesregierung und die Bundesregierung werden sicherlich nicht von heute auf morgen einen solchen Jahre alten Kurdenkonflikt von heute auf morgen lösen können. Sie können natürlich ihren kleinen Beitrag leisten, aber auch die zivilgesellschaftlichen Akteure auf türkischer Seite, also auf kurdischer Seite, sollten ihren Beitrag leisten und jetzt auch ein gemeinsames Zeichen des Friedens und der Versöhnung setzen. Ich hatte ja beispielsweise an diesem Dienstag zu einem gemeinsamen öffentlichen Treffen zwischen dem Vorsitzenden der türkischen Gemeinde Deutschlands, also Gökay Sofolo, und mit dem Vorsitzenden der kurdischen Gemeinde Deutschland, Alertan Toprak, aufgerufen, dass die beiden sich mal treffen sollen, öffentlich. Diesen Vorschlag hat ein Kollege dann von ihnen aufgegriffen in einem Interview mit Herrn Sofolo und ihn zu dieser Idee gefragt, der aber ein gemeinsames Treffen im Interview ablehnte. Das finde ich natürlich sehr schade, wenn solche besonnenen Stimmen in diesen Lagern dann nicht mehr den Dialog suchen oder wollen und auch auf stumm schalten. Wir hatten mal andere Zeiten in Deutschland zwischen türkisch- und kurdischstämmigen Menschen.
Ja, das ist natürlich schon auch eine Vorbildfunktion, wenn noch nicht mal die Oberen sich
Richtig.
Bereit sind, an einen Tisch
Richtig.
Zu setzen. Und was würden Sie denn sagen, wie weit reicht denn da der Konflikt auch so in die Familien rein? Inwieweit geht da auch vielleicht ein Riss durch Familien, wo dann eine Seite türkeistämmig ist, die andere Seite vielleicht kurdischer Herkunft? Inwieweit ist da auch Sprengstoff im ganz Kleinen im Alltag hier bei uns in Deutschland?
Ja, dieser Konflikt belastet natürlich auch Familien, Beziehungen, Freundschaften und er ist auch ein Diskussionsthema in Schulen, auf der Arbeit, in türkischen Cafés und Moscheen. Deshalb muss unbedingt verhindert werden, dass es zu einem Bruch kommt, auch zwischen Deutsch-Türken und Deutsch-Kurden hier in Deutschland, denn diese beiden Seiten haben bisher immer friedlich miteinander und zusammengelebt. Es gibt deutsch-kurdisch-türkische Familien, Beziehungen, Partnerschaften und das Ganze wäre doch schade, wenn ein solcher Konflikt sozusagen mit Gewalt gelöst wird und deshalb ist es so besonders wichtig, dass eben Vorbilder und Führungspersönlichkeiten aus diesen beiden Lagern auch öffentlich sich äußern und auch Beispiele mit einem guten Beispiel vorangehen und ein Zeichen hier setzen für die Beendigung des Krieges, aber auch für friedliche Proteste in Deutschland.
Herr Csopo, jetzt sind Sie ja nicht nur Politikwissenschaftler, Sie sind einfach auch sehr gut vernetzt. Ja, wie groß ist denn da aktuell die Sorge, also um Familien und Freunde im Kriegsgebiet? Was nehmen Sie da so wahr?
Nun ja, es gibt viele Menschen in Deutschland, die Verwandte, Familie, Freunde haben, ob das jetzt Kurden sind, die in Syrien beispielsweise familiäre Beziehungen haben, aber auch türkischstämmige, deren Freunde, Verwandte jetzt sozusagen in der türkischen Armee in Nordsyrien jetzt einmarschiert sind. Das bewegt und besorgt natürlich die Menschen hier vor Ort und belastet auch hier das friedliche Zusammenleben in Deutschland, denn täglich trudeln schreckliche Kriegsbilder hier auch in Deutschland ein und das heizt natürlich die ganze Stimmung hier weiter auf. Beide Seiten sind aufgewühlt und man muss so schnell wie möglich jetzt auch auf internationaler Ebene schauen. Es gibt ja jetzt auch eine Feuerpause, dass diese Feuerpause dann auch Bestand hat und dieser Konflikt jetzt nicht nochmal von neuem anfängt.
Da können wir beide an der Stelle nur hoffen, in die Zukunft gucken können wir nicht. Aber ich danke erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Für alle, die das Spiel der EM-Quali nicht gesehen haben. Also stellen wir uns folgende Szene vor. Erst haben sie das 1:0 geschossen gegen Albanien. Dann stellen sich die türkischen Fußballnationalspieler nebeneinander auf den Platz, salutieren mit der Hand an der Stirn und grüßen damit die türkischen Soldaten, die gerade in Nordsyrien einmarschiert sind gegen die Kurden. Ist nicht das erste Mal, löst aber gerade einen riesen Shitstorm aus. Und auch eine Debatte darüber, welche Motive hinter dem Salut stehen, aber natürlich auch hinter der massiven Kritik daran. Freue ich mich, dass ich hier nicht alleine bin und irgendwie mit mir selber brainstormen muss, sondern dass Maxi Rieger hier ist, der Kollege aus der Sportredaktion. Hi Maxi.
Hallo.
Also wir haben türkische Nationalspieler, die da den Militärgruß zeigen. Ist da für dich die Grenze dessen überschritten, was man so auf dem Platz darf, oder ist das einfach nur von der Meinungsfreiheit gedeckt?
Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil es da um eine Sache geht. Es geht um Leben und Tod im wahrsten Sinne des Wortes. Und in dem Fall würde ich tatsächlich sagen, dadurch, dass ja auch der Salut so gemeint war als Unterstützung, was ja nicht auf dem Feld sozusagen plakativ deutlich wurde, sondern danach in den Social Media Accounts von den Spielern und auch vom Verband, wo dann drin stand, den Sieg gegen Albanien, den widmen wir den tapferen Soldaten und den Märtyrern. So, das heißt, das ist natürlich ganz klar gemünzt auf die Soldaten, die in Syrien einmarschiert sind. Und da sage ich persönlich, muss ich nicht haben im Stadion. Jetzt gibt es aber natürlich die Gegenseite, beziehungsweise die türkische Sicht von den Leuten, die sagen, A, spielt das Militär in der Türkei einfach eine größere Rolle als jetzt bei uns. So, es gibt einfach mehr Soldaten im Straßenbild. Dieser Gruß ist auch etwas ganz Normales. Also wenn es jetzt nicht diesen Hintergrund gegeben hätte mit dem Krieg, hätte ich gesagt, sollen sie salutieren, ist auch eine Art zu jubeln. Ich weiß noch, dass Anton Griezmann 2016 noch während die Anschläge im Bataclan liefen, das wusste er nicht, aber den Maschinengewehrjubel gemacht hat gegen Deutschland. Das heißt, solche martialischen an das Militär angelehnte Jubelgesten, die haben die türkischen Nationalspieler jetzt auch nicht erfunden.
Nee, also auch die US-Amerikanerinnen, genau, zum Beispiel oder die Russen oder so, da fallen einem einige Beispiele ein. Und da gab es nie diesen Shitstorm, den,
genau,
es gerade gibt.
Mhm. Ja, mit diesem besonderen Kriegshintergrund oder mit dem Hintergrund, dass es halt gerade so aktuell und frisch war, natürlich dann doch nochmal was anderes, wo ich dann auch wirklich verstehe, wenn die Leute sagen, nee, das wollen wir nicht. Und die UEFA sagt auch, wir wollen es nicht. Das hat aber gar nichts mit dem Krieg zu tun, sondern die UEFA ist grundsätzlich dagegen, dass Politik im Fußballstadion eine Rolle spielt.
Boah, da steckt jetzt so viel drin, Maxi. Lass mich mal ganz kurz überlegen, welche Frage ich dir zuerst stelle. Und zwar, wir haben jetzt einmal ja diese Schwierigkeit für die Spieler selbst. Also die kriegen hier in Deutschland vor allem massiv auf den Deckel für die Militärgrüße. Aber in ihrem eigenen Land, also in der Türkei, ist es ja so, wenn sie nicht für Erdogan sind, dann sind sie automatisch gegen ihn. Da kommt also auch ein massiver Druck ja auf sie zu. Du hast das ja auch gerade als eine Normalität irgendwie beschrieben, aber es ist eben auch ein Druck. Da stecken die ganz schön in der Zwickmühle, oder? Und dann gibt es trotzdem einige, die sich dem stellen, ne?
Das ist ein riesiger Zwiespalt. Ja. Also man kann das am besten, glaube ich, an Kaan Ayhan erklären, der Spieler von Fortuna Düsseldorf. Ist in Deutschland aufgewachsen, Gelsenkirchen geboren, spielt für die türkische Nationalmannschaft, hat gegen Albanien mitsalutiert, auch dann nach dem Spiel in der Kabine mitsalutiert. Und das war das Foto, was das Ganze in Gang gebracht hat.
Genau.
Und dann gab es ganz viel Kritik aus Deutschland von den Fans von Fortuna Düsseldorf, sodass sich Fortuna Düsseldorf sogar genötigt gefühlt hat, dazu ein Statement zu veröffentlichen und gesagt hat, wir haben mit den Spielern gesprochen, mit Kaan Ayhan und Kenan Karaman, die beide salutiert haben gegen Albanien, haben klar gemacht, dass das nicht im Sinne des Vereins ist, dass das nicht die Werte sind, für die Fortuna Düsseldorf steht. Und die Spieler haben dann klar gemacht, wir sind sozusagen nicht für den Angriffskrieg an sich, sondern das war einfach nur ein Wunsch an die Soldaten, dass sie heil nach Hause kommen, die jetzt da in dem Einsatz sind.
Also keine politische Positionierung.
Genau. Erstmal einfach nur eine Unterstützung, dass die Soldaten gut nach Hause kommen, dass sie da heil rauskommen. Und dann gab es das Spiel gegen Frankreich und da hat Kaan Ayhan ja sogar das 1:1 gemacht, hat gejubelt. Und während die Mannschaft in der Kurve war und da den Salut gemacht hat, ist Ayhan alleine weggetrottet und hat den Salut nicht mitgemacht.
Und hat er das erklärt?
Erklärt hat er es öffentlich nicht, aber es ist relativ naheliegend, dass er das nicht gemacht hat, weil er halt sozusagen erstmal von Fortuna Düsseldorf so einen kleinen auf den Deckel bekommen hat und von seinen Fans hier in Deutschland. Und das hat aber dazu geführt, dass jetzt die türkischen Fans sich gegen Ayhan positioniert haben und ihn aufs Übelste beschimpft haben in den sozialen Netzwerken. Von Vaterlandsverräter ist auch die Sprache, übrigens auch gegen Ilkay Gündoğan und Emre Can, die ja auch das Albanien-Bild geliked haben und dann dieses Like zurückgenommen haben und eben dafür dann auch beschimpft wurden. Das heißt, es ist ein ganz, ganz schwieriger, es ist ein Zwiespalt, in dem die Spieler da sind, besonders die, die hier in Deutschland aufgewachsen sind oder hier in Deutschland spielen.
Ja, klingt danach. Jetzt hast du vorhin auch noch gesagt, da bin ich auch so gedanklich noch hängen geblieben, dass der Fußball ein Interesse daran hat oder sich einfach nicht politisch positionieren will. Ich jetzt als dann doch eine, die das eher so vom Spielfeldrand oder ne, von zu Hause aus beobachtet, ich hatte gar nicht den Eindruck, dass es so unpolitisch zugeht im Fußball. Also es gibt ja immer auch mal wieder Kampagnen, wo man sich für irgendwas einsetzt, Fairplay, Antirassismus und so. Ist der Fußball wirklich so unpolitisch? Stimmt das überhaupt nicht?
Er möchte es sein. Aber da kommt natürlich der Anspruch und die Realität zusammen und sie kommen zusammen in einer Art und Weise, die den Fußballfunktionären nicht unbedingt gefällt. Denn genau wie du es gesagt hast, wenn Politik ins Stadion kommt oder wenn von Seiten der Fußballfunktionäre etwas nach außen transportiert wird, dann sind es so Werte, für die wir dann alle stehen.
So der kleinste gemeinsame Nenner,
der wo kleinste sich jetzt gemeinsame keiner Nenner, eigentlich. Die ersten 20 Artikel unseres Grundgesetzes, vielleicht sogar die ersten 10 nur, so wirklich das ganz Basale.
Und die 10 Gebote.
Und was dann aber natürlich dazu kommt, ist, der Fußball agiert nicht im luftleeren Raum. Er wird von Menschen gespielt, er wird von Menschen geguckt und Menschen haben eine politische Meinung. Und die äußern sie. Das sehen wir an den türkischen Nationalspielern, das sehen wir an den Fans. Und da gerät die UEFA immer wieder in Bredouille, auch weil sie eben das ganz klar festgeschrieben hat, politische Meinungsäußerungen wollen wir nicht haben. Und wenn so etwas passiert, dann ermitteln wir. Das ist jetzt bei den Türken passiert, das ist auch in der Vergangenheit passiert. Aber ich kann es auch nie so ganz nachvollziehen, wie die Fußballfunktionäre es glauben, dass es funktionieren kann, dass wir den Fußball da raushalten. Das ist aus deren Sicht natürlich logisch, denn wir unterhalten uns schon wieder über kritische Aspekte, die mit im UEFA-Kosmos stattfinden. Und das möchte die UEFA natürlich nicht, denn die möchte, dass wir uns auf den Sport konzentrieren, auf den Fußball konzentrieren. Denn das ist das Produkt, was schlussendlich auch vermarktet wird und mit dem Geld gemacht wird. Wenn wir da jetzt über Großpolitik sprechen, dann streiten sich die Leute und Streit ist nicht schön für das Produkt.
Und für die Einnahmen. Okay, genau. Das habe ich verstanden. Jetzt gibt es ja gerade von türkischer Seite, ich habe da zum Beispiel den türkischen Botschafter hier in Deutschland im Ohr, der sagt nicht nur, dass das völlig übertrieben ist, dass jetzt irgendwie so auf den Spielern rumgehackt wird, sondern dass da sogar Rassismus hintersteckt. Siehst du Rassismus oder siehst du eine besonders scharfe Kritik auch immer da, wenn es Spieler aus der Türkei zum Beispiel betrifft? Werden da Unterschiede gemacht oder vermutest du da wirklich so ein rassistisches Motiv dahinter oder ist das jetzt einfach nur der Versuch, dagegen zu halten?
Also ja, es ist der Versuch, dagegen zu halten, aber irgendwo ist vielleicht auch ein Fünkchen Wahrheit mit drin. Ich habe mir überlegt, was wäre gewesen, wenn die Amerikaner das gemacht hätten.
Genau, ja.
Und ich kann es nicht beweisen, weil ich mir jetzt auch nicht ad hoc einfällt, wo ein amerikanisches Team wirklich so extrem das sozusagen zelebriert hat. Aber
wenn sie irgendwo einmarschiert sind.
Andererseits kann man sagen, naja gut, die Amerikaner führen so lange Kriege und so wie sie im Sportkontext auch ihre Veteranen feiern und ihre Soldaten feiern, so, ist das wirklich was anderes oder ist es nicht doch auf eine zumindest ungefähr gleichen Ebene, wenn beim Super Bowl die Kampfjets über das Stadion donnern und wenn die Veteranen ins Stadion springen und alle jubeln? So.
Ja, kann man sich mal fragen.
Und darüber wird sich zwar, das wird auch teilweise kritisch gesehen, aber natürlich längst nicht so kritisch und längst nicht so mit der Emotion vielleicht auch, wie wir es jetzt in dieser Woche diskutiert haben bei den türkischen Nationalspielern.
Gleichzeitig ist ja Rassismus im Fußball leider so ein Dauerbrenner. Ne? Wir haben ja auch im Podcast schon mal darüber berichten müssen, auch gerade rund um Tönnies und so, ist gar nicht so lange her. Ist ein Riesenproblem in Stadien. In dieser Woche ist da Italien wieder einmal krass im Fokus. Da habe ich jetzt gelesen, dass sich da der italienische Verband dafür einsetzt, den Videobeweis sozusagen zu nehmen, um dem Problem Herr zu werden. Also Videobeweis kenne ich hier natürlich nur aus anderem Kontext und ist hier auch schon ganz schön umstritten. Ja, kann das funktionieren? Videobeweis gegen rassistische Fangesänge zum Beispiel im Stadion?
Es hilft insofern, dass man einfach die Kameras nutzt, die sowieso da sind und mit denen man auch die Zuschauer filmen kann. Und wenn man dann die Person erwischt, die da Affenlaute von sich gibt oder die da Beleidigungen rassistischer Art von sich gibt, dass man die dann aus dem Verkehr zieht. Dass sie in Italien die Bilder vom Videoschiedsrichter benutzen wollen, ist nochmal was anderes. Aber wir haben auch hier in Deutschland ganz viele hochauflösende Kameras, die auch aufs Publikum gerichtet sind, mit denen man im Zweifelsfall auch versucht, die Leute, die dann irgendwelche Straftaten, es geht dann nicht nur um Beleidigungen, sondern auch um Böllerwürfe zum Beispiel, die dann rauszuziehen. Das hilft auf jeden Fall, glaube ich.
Nachher und abschrecken vorher, ne? Wenn man weiß, man wird da gefilmt, ja. Mhm.
Genau, aber ich glaube tatsächlich, dass das Problem ist, es ist ja häufig nur ein sehr kleiner Teil. Mhm. So. Und die müssen dann tatsächlich, die muss man aber halt rausfinden. So. Und das ist halt in einer Masse von vielen Fans, ist es halt schwierig. Und wenn man da die Möglichkeit hat, das zu tun, ja, kann ich verstehen, warum die Ligen da sagen, das wollen wir machen. Abseits von den ganzen anderen Kampagnen, die da gefahren werden, ist es wahrscheinlich dann in dem Fall nicht anders zu vermeiden, dass man sagt, okay, wir bestrafen die Leute und schmeißen die aus dem Stadion raus. Und zwar auch lebenslänglich. Das ist in England passiert. Die Engländer haben ihrerseits in ihren Stadion immer wieder Probleme damit. Jetzt im August innerhalb von einer Woche 3 Spieler rassistisch beleidigt, auch auf Twitter. Und da wurden aber Fans, wenn sie erwischt haben, auch lebenslang aus dem Stadion geworfen. Und die Engländer haben es ja jetzt auch wieder in Bulgarien erlebt beim EM-Qualifikationsspiel.
Stimmt auch, ja.
Da ging es ja fast so weit, dass das Spiel da auch abgebrochen werden musste. Also es gibt jetzt von der UEFA ein Protokoll, was passiert, wenn es rassistische Beleidigungen im Stadion gibt. Wenn das erste Mal vorkommt und es auffällt, dann wird das Spiel unterbrochen. Es gibt eine Durchsage. Beim zweiten Mal wird das Spiel unterbrochen und die Teams gehen vom Platz. Und kommen dann aber wieder und wenn es dann beim dritten Mal passiert, dann ist vorbei, dann ist das Spiel beendet. Was dann natürlich auch ein sehr starkes Signal ist, dass man sagt, nee, wir spielen nicht in einem Umfeld, wo es rassistische Beleidigungen gibt.
Ja, sag ich doch mal richtig so, ne? Darauf können wir uns ja wohl alle einigen.
Ja.
Dank dir, Maxi.
Gerne.
Das war der Tag am 18. Oktober 2019. Jetzt sagt der Blick in den Kalender leider, dass wir alle noch 3-mal schlafen müssen, bis hier die nächste Episode rauskommt. Am nächsten Montag, am 21. Oktober nämlich und dann vom Kollegen Jasper Barenberg. Freue ich mich jetzt schon drauf. Für alle, die zwischendurch mit uns Kontakt aufnehmen wollen, können das per Mail tun. An dertag@deutschlandfunk.de. Für Feedback und Kommentare aller Art sind wir da zu haben. Danke und tschüss.